hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Flügge. Danke für die Einladung.
Herr Warnecke, wir sind heute mal wieder nicht allein, denn ich habe jemanden für Sie mitgebracht. Das ist Herr Kempermann vom IW Consult. Ist im Prinzip der Herr der Zahlen bei Haus und Grund, oder? Würden Sie das auch so sagen?
So würde ich das auch sagen, genau. Denn wir wollen ja immer mit verlässlichen und korrekten Zahlen rausgehen. Und deswegen freue ich mich. Hallo, Herr Kempermann, dass Sie da sind.
Guten Abend, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Herr Kempermann, Sie sind ja jetzt eher so ein nüchterner Zahlentyp. Warnecke, das ist ja eher so ein
ja, ich Emotion, auch nur auch mit manchmal, Zahlen und Fakten,
aber
Herr
manchmal,
Flügge, ne?
Manchmal ja. Brennt es ja mit ihm durch, ne? Also würde ich mal sagen, ein bisschen emotional. Er kann quasi beides. So.
Sie Damit haben sich, kann ich leben mit der Einsortierung, Herr Flügge.
Sie haben sich aber dieses Mal, und wir sind Ihnen alle sehr dankbar, mit dem Grundsteuerranking befasst, haben das für Haus und Grund durchgerechnet. Die neue Grundsteuer ist eins der großen Themen, das jeden in Deutschland bewegt. Vermieter, Eigentümer, Selbstnutzer, Eigentümer und natürlich auch die Mieter, weil die es ja dann eben zahlen müssen über Betriebsnebenkosten. Wir reden gleich über die Ergebnisse. Sind Sie eigentlich über diese Diskussion nicht langsam so müde, weil Sie sagen, ja, da gibt es eben so Zahlen, und bewegt Sie das auch irgendwie?
Ja, total. Das ist eine der wichtigsten Nebenkosten in Deutschland, und wir machen ja eben die Nebenkostenrankings für Haus und Grund. Ich bin immer wieder erschrocken, wie groß die Spannweiten in Nebenkosten sind.
Da geht's um Müll,
Abwasser und eben Grundsteuer. Die drei wichtigsten Nebenkosten in Deutschland, die meisten Gebühren kreieren. Und diese Spannweiten in diesen Rankings, die sind brutal hoch. Da geht's teilweise jetzt hier beim Grundsteuerranking zum Beispiel um über 1000 Euro pro Jahr, abhängig davon, in welcher Stadt man wohnt, für eine vergleichbare Leistung. Und das ist erschreckend aus meiner Sicht, vor allen Dingen, wenn man diese Nebenkosten addiert. Am Ende kann sein, dass 3000 Euro im Buch stehen, am Ende eines Jahres bei jemandem in einer teuren Stadt, und in einer günstigen Stadt eher 1200.
Und das ist ganz wichtig, wenn ich das kurz da einhaken darf. 3000 Euro runtergebrochen auf 12 Monate. Jetzt bin ich nicht so Mathe-Genie, ungefähr 250 Euro im Monat. Und wenn man jetzt weiß, warum die Menschen zu Recht über in Anführungsstrichen hohe Mieten jammern, dann ist es eben de facto, weil sie nur einen Betrag an den Vermieter bezahlen, nicht die Kaltmiete, also das, was wirklich Miete ist, sondern es sind eben die Kosten, die daneben anfallen. Und Herr Kempermann macht das sauber, deutlich und klar. Diese Nebenkosten sind es, die die Menschen in diesem Land erdrücken. Und das ist niemand anders als der Staat selbst.
Das ist ja genau diese Entwicklung, über die wir heute sprechen wollen. Also seit einigen Jahren beobachteten wir, dass eben bei den Nebenkosten ein wahnsinniger Anstieg da ist. Für den Mieter ist es jetzt am Ende so, der sagt sich eben, der zahlt ja genau den einen Betrag an seinen Vermieter und sagt, das wird alles teurer. So. Und aber in Wirklichkeit, sagen Sie, Herr Warnecke, das Problem liegt gar nicht bei den Kaltmieten, sondern es liegt bei den Nebenkosten. Ist das ein Trend, Herr Kempermann hat es gerade so angedeutet, den Sie auch beobachten?
Ja, absolut. Und da sind wir sogar an der Stelle mal wieder einig mit dem Deutschen Mieterbund. Ist ja selten, aber da können Sie die Fakten auch nicht leugnen, mal Mieterbund. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Betriebskosten, die Nebenkosten geradezu explodiert sind. Das betrifft natürlich zum einen die Heizkosten, weil die Brennstoffe immer teurer werden. Zum Teil durch äußere Einflüsse wie den Krieg in der Ukraine, aber auch zum Teil hausgemacht durch den CO2-Preis, der ja anders als von den Wirtschaftsweisen vorgegeben eben nicht erstattet wird. Der wirkt also auch wie eine zweite Steuer. Und dann sind es eben die Müllgebühren, die Abwassergebühren, die Frischwassergebühren, die Grundsteuer. Und die haben im Schnitt mittlerweile ein Niveau angenommen, dass die Kaltmiete genauso hoch ist wie diese Nebenkosten.
Ja.
Und das war früher eher drei Viertel Miete, ein Viertel Nebenkosten.
So, und jetzt ist es so, jetzt kommen wir mal wirklich zum Thema zurück, zur Grundsteuer, worüber wir heute sprechen. Nämlich Herr Kempermann hat für Haus und Grund ein neues Ranking erstellt. Und es ist gab es ja in den letzten Jahren schon häufiger, ist aber ein besonderes Ranking, weil im Jahr 2000, wie viel, Herr Warnecke, wurde eben festgestellt, dass die Grundsteuer reformiert werden muss?
Ja, Sie meinen das Bundesverfassungsgerichtsurteil, da muss ich jetzt auch schon zurückkramen. Ich glaube, das war 2018.
So, 2018 haben die entschieden, es muss reformiert werden. Dann war
noch schlimmer.
Ja.
Das Bundesverfassungsgericht hat darauf hingewiesen, dass die Erhebung verfassungswidrig ist. Also,
okay.
Da muss man mal deutlich sagen, wir kommen von einer verfassungswidrigen Grundsteuer, die immer wieder von den Städten und Gemeinden genutzt wurde, um den Bürgern in den Geldbeutel zu greifen.
Damals war der Olaf Scholz Finanzminister. Der kam dann 2019 zu Haus und Grund, zur Jahresveranstaltung, Zentralverbandstag, wichtigste Veranstaltung hier in Berlin, riesig groß, setzte sich da auf die Bühne, sprach mit ihnen und sagte, wir haben jetzt den Auftrag bekommen, wir müssen ein neues Grundsteuerberechnungsmodell hinstellen, aber regen sich alle nicht so auf, das wird aufkommensneutral. Jetzt haben wir den Zustand, das wurde erneuert und dieses Ranking bezieht sich jetzt erstmal auf die neue Grundsteuer. So, und Herr Kempermann, was ist jetzt in drei Sätzen Ihr Fazit?
Aufkommensneutralität ist selten der Fall. Und da gibt es mehrere Gründe für. Die einen, die Haushalten sinnvoll und müssen trotzdem die Grundsteuern erhöhen, weil sie einfach zu viele Ausgaben vom Bund zugeordnet bekommen haben, ohne eine gleichwertige Finanzierung. Und andere, die nicht so seriös mit ihrem Haushalt umgehen, die müssen erst recht in die Tasche greifen.
Also, die Lage ist unterschiedlich in Deutschland. Es gibt welche, die sind nach der neuen Grundsteuererhebung vielleicht sogar aufkommensneutral, vielleicht sind noch ein paar günstiger, aber das Gros ist eigentlich nicht so, also ist teurer geworden. Und dazu haben sie eben dieses Ranking erstellt. Jetzt haben sie natürlich auch mehr als drei Sätze gemacht. Herr Warnecke, die kriegen Sie aber nicht drauf. Will jetzt gleich schon auch nochmal.
Was kriege ich nicht drauf? Drei Sätze?
Nee, also die zusätzlichen Sätze, die er jetzt gesagt hat, entgegen meiner Vorgabe, die kriegen Sie aber nicht als
damit
extra Redezeit.
Damit wir gleich viel reden. Ah ja, nee. Okay.
Aber Sie kriegen jetzt trotzdem nochmal eine zweite Möglichkeit hinterher. Also gibt es denn, Sie haben ja dieses Ranking, die 100
größten,
die 100 größten Städte in Deutschland sich angeguckt. Gibt es da einen Trend, den man groß ablesen kann, im Großen und Ganzen?
Es gibt Städte, in denen die Grundsteuer günstiger geworden ist. Das ist vor allen Dingen im Osten Deutschlands der Fall, wo dort die Bodenrichtwerte günstig sind und die Mieten günstig sind. Und es gibt aber auch viele Regionen in Deutschland, wo die Grundsteuer erheblich zugelegt hat. Das ist insbesondere in Baden-Württemberg der Fall.
Also jetzt sehen wir schon, da sind ganz viele Worte im Raum. Ne? Das gibt bestimmte Berechnungsmethoden. Vielleicht können wir da nochmal kurz einsteigen, damit wir ein bisschen Verständnis haben. Wie wird denn so eine Grundsteuer berechnet jetzt?
Ja, das die Frage ist, was kurz flüge.
Ich glaube, wenn Herr Kempermann das jetzt erklären muss, dann sind alle Hörer eingeschlafen, weil das ist ja Quälerei, nicht an Herrn Kempermann, sondern das Bundesmodell der Grundsteuer in einem Podcast zu erklären, das würde ich sagen, ist eine Foltermethode. Also da würde ich jetzt sagen, nee, wir nehmen mal einen anderen Themenschwerpunkt. Und das kann man Herrn Kempermann auch nicht zumuten.
Machen wir mal kurz, also es gibt ja unterschiedliche Berechnungsmodelle in Deutschland. Und das hat auch zur Folge, dass es unterschiedlich teuer ist. Wir können sagen, es gibt einen Basiswert und dann kann jede Kommune nochmal mit einem Faktor, mit einem Hebesatz entscheiden, wie, gucken Sie mal, geht doch im Großen und Ganzen.
Also Herr Kempermann hatte sich da schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, wenn ich das mal sagen darf, und hat das nicht so volksschulartig à la Berlin hier dargestellt. Und da muss man sagen, er macht das eben präzise. Und wenn Sie einen Wissenschaftler fragen, wie berechnet man die Grundsteuer, dann hätte Herr Kempermann jetzt zu Recht losgelegt. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das geht nicht. Also ich hack jetzt mal ein, Herr Flügge, bei dem Thema. Ja, genau. Ich fange mal an. Also wir haben in Deutschland das Bundesmodell, dass die Mehrheit der Bundesländer benutzt, und dann haben einige Bundesländer abweichende Modelle. Und im Wesentlichen kann man Folgendes sagen. Es gibt auf der einen Seite des Pols das bayerische Modell, das ausschließlich flächenorientiert ist, Grundstücksfläche, ja. Gebäudefläche. Und es gibt auf der anderen Seite des Pols das baden-württembergische Modell, das ausschließlich wertorientiert ist. Da ist die Wertkomponente, das heißt der Bodenwert und nicht der Gebäudewert, Maßstab für die Grundsteuer. Und dazwischen gibt es dann einige Modelle, und das Bundesmodell ist sehr nah an dem baden-württembergischen Modell dran, weil es eben sowohl den Grund und Boden als auch das Objekt wertmäßig in die Berechnung der Grundsteuer einfließen lässt. Und wenn man jetzt anguckt, wie wirkt sich das aus, dann hat der Kempermann eine Zusammenstellung, die ist ja dann hier auch verlinkt bei dem Podcast, um für alle einzusehen, gemacht, wie sich das im Durchschnitt in den betrachteten Städten der einzelnen Bundesländer auswirkt. Es sind ja 100 Städte betrachtet worden und dann auf die Bundesländer angeguckt. Und da kann man erstens festhalten, die ostdeutschen Bundesländer, die das Bundesmodell haben, damit eine Wertkomponente haben, im Regelfall weniger Grundsteueraufkommen, beziehungsweise dort werden die Bürgerinnen und Bürger weniger stark belastet. Dann gibt es das Mittelfeld mit zwei ganz überzeugenden Modellen, nämlich das bayerische und das niedersächsische, wo fast aufkommensneutral agiert wird und wo die Bürgerinnen und Bürger auch von der Transparenz klar nachvollziehen können, warum müssen sie welche Daten angeben. Top-Modelle, also kann man sagen, Platz 1 teilen sich Bayern und Niedersachsen. Und dann gibt es das Drittel der Bundesländer, wo der Staat oder wo die Städte und Gemeinden richtig in die Tasche der Bürgerinnen und Bürger reingreifen. Und das sind die Bundesländer in Westdeutschland, die das Bundesmodell eingeführt haben und bei denen es zu ordentlichen Steigerungen kommt. Und das Schlusslicht ist dann das Bundesland, das am allermeisten auf Wertkomponente gesetzt hat, nämlich Baden-Württemberg, wo die durchschnittliche Differenz über 359 Euro im Vergleich zum letzten Jahr beträgt. Das heißt, der Musterhaushalt bezahlt im Durchschnitt 359 Euro pro Jahr mehr.
Herr Kempermann, wie finden Sie denn das, was er jetzt gesagt hat?
Ja, es ist alles korrekt.
Ja, okay. Ja. Also,
so geht das hier immer in diesem Podcast, Herr Kempermann. Ja. Er probiert immer einen Keil zu treiben zwischen mich und die Gäste. Aber danke, dass ihm das nicht gelungen ist. Das ist sauber. Dankeschön.
Vielleicht eine Sache, die ich ergänzen möchte, ist, Baden-Württemberg hat wenigstens ein einfach verständliches Modell, weil sie nur auf die Grundstücksfläche rekurrieren. Das bedeutet, wir haben bei uns in dem Ranking haben wir ungefähr 500 Euro Grundstück.
Ja.
500
Quadratmeter.
Bei unserem Ranking haben wir 500 Quadratmeter Grundstück und daraus multiplizieren wir den Bodenrichtwert mit. Was das Problem ist, die ganze Komplexität, über die wir gerade reden, sind diese Wohnflächengeschichten. Da muss man nämlich die Miete wissen, da muss man das vielfältiger wissen, da muss man Bewirtschaftungskosten wissen, da muss man Liegenschaftszinsen ausrechnen und so weiter. Das ist das Problem an dem Bundesmodell, dass wir da eben nicht nur diese Flächenkiste haben auf Grundstücksfläche, sondern auch in Wohnfläche. Und trotzdem ist es das baden-württembergische Modell nicht toll, weil das eben diese Wohnfläche dann nicht berücksichtigt und deswegen ein kleines Haus mit einem großen Grundstück sehr teuer wird.
Also wenn ich irgendwo
beruhigt mich, dass Herr Kempermann da die Kurve noch bekommen hat, weil wir natürlich die absoluten Gegner dieses baden-württembergischen Modells sind. Aber man könnte es ja so zusammenfassen, ich stimme Ihnen in der Analyse ja voll zu, in Baden-Württemberg kann der Bürger transparent nachvollziehen, wie tief die Stadt oder Gemeinde in die Tasche greifen.
Genau so.
Also es ist am Ende jetzt vielleicht auch im Detail nicht wichtig, ne? Die Berechnungsmodelle sind unterschiedlich. Warnecke hat das jetzt auch doch recht anschaulich dargestellt.
War das ein Lob, Herr Flügge?
Ja, ich habe mich auch schon, war mir richtig.
Es krampft sie schon, ja. Es ist
irgendwie körperlich unwohl.
Vielleicht sollten wir doch nochmal eine Videoaufnahme von den Podcasts demnächst mit zur Verfügung stellen. Dann sehen
also letztendlich ist aber so, das einzig Gute, also was wir verstanden haben, also Sie können sich ja alle, die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das Ranking angucken. Baden-Württemberg, die liegen am Ende des Rankings größtenteils. So, das einzig Gute an dem Modell ist, es ist relativ einfach zu verstehen, weil es nur auf die Grundstücksgröße referenziert. Also wenn ich im letzten Winkel, schäbigsten Ort in Baden-Württemberg, ein riesengroßes Grundstück habe mit einer richtig hässlichen Butze, dann zahle ich trotzdem wahnsinnig viel. Also dann kommt natürlich auch nof die Kommune an, oder?
Es kommt auf den Bodenrichtwert
Auf den Bodenrichtwert. Genau. Okay, der könnte dann natürlich.
Sie müssen wissen, Herr Flöger hat ein Problem mit einigen Städten in Baden-Württemberg und hat sich auch schon viel Liebe und Zuneigung eingefangen, weil er einige Städte hier als hässlichste Städte, das liegen alle in Baden-Württemberg aus Sicht von Herrn Flöger.
Ja, das ist der Witz, weil Baden-Württemberg ist einfach ein sehr, sehr reiches Land.
Nee, das liegt daran, Herr Flügge ist aus Berlin und ist Ästhetik gewohnt, weil Berlin einfach so schön fürs Auge ist.
Es kommen doch die ganzen Baden-Württemberger nach Berlin. Was macht das denn das mit Ihnen?
Ja, ja, das zeigt ja, wie unattraktiv die es zu Hause finden und wie toll die es hier.
Um nochmal ganz kurz auf die Bodenrichtwerte zurückzukommen. In Berlin, in Baden-Württemberg sind die einfach sehr hoch, weil da sehr viele Menschen auf engem Raum quasi leben. Ist nicht ganz so, also Baden-Württemberg ist ja nicht so ein Flächenstaat wie Bayern. Ja. Da ist sehr viel Wohlstand. Dadurch, das treibt die Bodenrichtwerte, weil Land dadurch viel wert ist, weil viele Menschen mit hohen Einkommen um dieses Land konkurrieren.
Ja.
Und das ist anders als in Ostdeutschland, wo wir dann eben geringe Bodenrichtwerte haben. Und daraus ergibt sich, dass wahrscheinlich selbst ein Bodenrichtwert irgendwo am Ende der Welt in Baden-Württemberg niedrig ist, dass er höher ist als woanders.
Also jetzt für die, jetzt, genau, Warnecke macht hier komische Zeichen in alle Richtungen. Jetzt würde ich mir persönlich wünschen, wir hätten mal eine Videopodcast-Aufnahme, weil das ist das Tolle, wenn Warnecke nicht reden darf, dann gibt er Regieanweisungen. Man darf hier nicht auf den Tisch trappeln und nicht aus dem Glas so. Und also, aber Sie haben
Herr Flügge, was ist denn los mit Ihnen? Ich probiere Ihnen hier nur ein ordentliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Ja, das ist alles. Ja, ja. Aber bitte.
So, jetzt kommen wir aber zurück zum Thema. Ich meine, Sie machen das toll. Also, wir
und
haben
Lob von ihm. Der ist heute großzügig.
Wir haben
gut drauf.
Wir haben in diesem Ranking unter den Top 10, glaube ich, soweit ich sehe, 5, 6 Oststädte. So, Zwickau, Potsdam, Gera, Halle. Da sind jetzt 5 ist Ingolstadt, 6
nein,
ist Chemnitz.
Nein, das liegt nicht im Osten.
Genau, ich wollte gerade sagen, Ausnahme ist Ingolstadt.
Ach so, Ausnahme. Okay, das habe ich nicht verstanden.
Aber die sind toll dabei. Sie haben auch schon gerade geklärt, warum. Es ist ja nicht der gesamte Osten betroffen, aber die sind ganz weit vorne. Und hinten liegen eben die angesprochenen baden-württembergischen Kommunen oder Städte. Auf dem letzten Platz ist Tübingen. Herr Warnecke, da können wir jetzt mal gleich einen kleinen Ausflug hinmachen, gedanklich. In Tübingen ist das Thema Grundsteuer ja sozusagen, wird momentan sehr, also unglaublich heiß diskutiert, weil?
Weil der Haus- und Grundverein in Tübingen, schönen Gruß an die Kollegin König, sich dort zu Wort gemeldet hat, vorausahnt, dass die Grundsteuer explodieren wird, zumal der Oberbürgermeister, der den meisten bekannt ist, Boris Palmer, auch noch eine rückwirkende Erhöhung des Hebesatzes durchgeführt hat. Und in der Debatte darüber, ob das Ganze juristisch zulässig war oder nicht, ist Boris Palmer dann sogar so weit gegangen, dass er vor Gericht einen Antrag eingereicht hat, dass Haus und Grund Tübingen nicht mehr diese Rechtszweifel am Vorgehen der Stadt Tübingen öffentlich äußern dürfe. Offensichtlich also hatte er noch
eine äußerungsrechtliche, also der wollte ihn untersagen, dass sich
ein Redeverbot.
Redeverbot.
Ein Redeverbot über eine Rechtsmeinung.
Dabei also, ist der ja relativ häufig, was Meinungen betrifft,
auf mich
Öffentlichkeit angewiesen.
Genau, weil er eigentlich ein absolut erster Freund des politischen Diskurses, was ich super finde, das muss man mal ausdrücklich sagen, denn das ist in Deutschland ja auch ein bisschen seltener geworden.
Der ist übrigens nicht mehr bei den Grünen, der ist da ausgetreten.
Habe ich auch nicht gesagt. Nee, er ist rausgeschmissen worden.
Oder
ist rausgeschmissen worden. Also ja, halb ging er, halb zog es ihn, ja. Wie auch immer. Also, ja. Er ist ja Freund des Diskurses, aber das war ihm dann wohl doch zu viel. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist er da so wenig offen für die Debatte? Und das zeigt das Ranking. Platz 100 von 100 Städten in Deutschland mit einer massiven Verteuerung für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann wird man natürlich ein bisschen dünnhäutig, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Aber umso wichtiger ist dieses Ranking. Und ich hoffe sehr, dass Boris Palmer dieses Ranking jetzt zum Anlass nimmt, zu sagen, Tübingen ist eine schöne Stadt. Wir wollen uns wieder verbessern, für die Bürgerinnen und Bürger da sein und ändern den Hebesatz jetzt zügig.
Aber Herr Kempermann, ich meine jetzt bei aller Kritik an Boris Palmer, ne, das ist ja jetzt auch vielleicht nochmal ein bitterer Einzelfall. Die Kommunen, das liest man ja Land auf, Land ab, die Kommunen haben einfach Geldprobleme. Ist das so ein Hebel, wo die sich sagen können, da können wir nochmal ein bisschen mehr abschöpfen?
Ja, ist einer der wenigen Hebel, weil dieser Hebel direkt in die Kommune fließt,
ja.
Die Grundsteuer. Das ist ja bei anderen Steuern nicht der Fall. Und wenn du sehr viele Ausgaben in den letzten Jahren von der Bundesebene überführt bekommen hast und dich darum kümmern musst und keine angemessenen Einnahmen dadurch kompensiert bekommst, dann kriegst du irgendwann ein Problem. Und da stehen viele Kommunen gerade davor.
Und das Interessante ist ja, dass Sie, wir haben ja zu Beginn des Gesprächs auch über die anderen Rankings gesprochen, Abwasser, Müll. Sie stehen ja dann, also im Auftrag von Haus und Grund, wenn Sie Studien machen, auch häufig mit den Kommunen davor, also davor wahrscheinlich nicht, eher danach, nach den Ergebnissen in Kontakt. Die melden sich ja bei Ihnen, die einigen friedfertiger, die anderen weniger friedfertiger, weil die wahrscheinlich natürlich wütend sind, warum sie da irgendwie auf den letzten Plätzen sind. Aber da bekommen Sie ja ein bisschen Gefühl, was sind die Bedürfnisse, die fragen ja auch vielleicht, kann ich es besser machen?
Ja, also es gibt sowohl davor als auch danach. Es gibt schon Städte, die wissen, die kennen unseren Rhythmus der Rankings.
So, ja,
die sagen schon
klar.
Davor, übrigens, wenn das nächste Mal das Müllgebühren-Ranking kommt,
dann senken wir kurz.
Sag doch mal kurz Bescheid.
Dann senken wir bitte. Vorher nochmal kurz,
genau.
Ja.
Nicht ganz, aber dann versuchen die natürlich irgendwie.
Und haben Sie da auch schon Geld abgerechnet? Oder?
Nee. Oh, der Herr Kempermann ist Wissenschaftler.
Seriös.
Eben, und nicht aus Berlin.
Aber die Frage darf man noch stellen.
Jetzt fehlen mir die Worte.
Also Spaß beiseite.
Ja.
Nee, aber die ist ja interessant, dass sie sich auch davor melden, ne? Dass es offensichtlich eine Wahrnehmung hat, dass man da so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt.
Es ist grundsätzlich so bei unseren Rankings, wir machen ja auch Städte-Ranking oder Regional-Rankings oder so, die vorne sind, die Top 10 beispielsweise, die melden sich vorher, weil sie dann Berichte, Pressemitteilungen vorbereiten wollen, weil die auch, also die melden sich vor allen Dingen auch deswegen, weil sie dann anbieten, dass mal jemand vorbeikommen könnte, um das sich vor Ort anzugucken und so. Die sind ganz froh.
So einen kleinen Spezialitätenkorb vielleicht mal. Präsentkorb oder so.
Und die ganz hinten sind, die sagen immer, nee, diese Rankings, die haben überhaupt keinen Sinn und alles Quatsch und man kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber wenn sie dann nach vorne kommen, dann nehmen sie doch wieder daran teil.
Ja, Wahnsinn,
also das ist so die typische Charakteristik eines Rankings. Und wir sind aber auch im Nachgang in guten Austausch. Also in der Regel ist es dann doch so, dass dann gerade bei Abfallranking oder bei Abwasserranking die Städte kommen und sagen, naja, wie habt ihr das denn gerechnet? Wir haben das hier auch gerechnet und es ist was anderes. Und dann sagen wir, naja, wir rechnen so mit den Voraussetzungen und dann ist es immer so, dass dann die Städte sagen, ach so, gut, dann habt ihr es so gerechnet, dann nehmen wir es halt auch so.
Sie wenden ja ein, in Anführungsstrichen, Musterhaus.
Genau,
ne,
das, genau. Wir müssen vereinheitlichen
sonst
allen
kann man nicht vergleichen.
Städten, genau. Ja. Und das machen die Städte dann eben nicht, ne, sondern die haben irgendwelche anderen Ansätze in der Regel.
Herr Warnig, ist ja wahnsinnig emotional, das ganze Thema. Bekommen Sie auch den Ärger ab hier oder nur der liebe Campermann?
Nein, also wir hatten durchaus auch schon Fälle, wo wir dann gemeinsam mit Herrn Campermann in Videokonferenzen gesessen haben.
Mit den Bürgermeistern,
Mit dem Bürgermeister, mit dem Leiter der Stadtwerke. Das waren zum Teil surreale Events. Da waren, glaube ich, Herr Campermann und ich dann die beiden ruhigen und emotionslosen.
Kann man sich bei Ihnen gar nicht vorstellen, ne?
Kann man sich nicht vorstellen, ja, glaube ich sofort. Aber das ist eben so. Die Städte haben ja das Glück, dass sie irgendwie, weil sie auch alle bei ganz vielen Elementen immer so eigene Gebührensatzungen haben und tun dann immer so, als wäre es alles ganz gerecht. Und wir stellen natürlich eine Transparenz her, auch durch die Grundsteuer, die den Städten, das kennen die nicht, dass sie sich mit jemand anders vergleichen müssen. Und deswegen ja dieses Grundsteuerranking, um auch den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, es geht auch anders. Leute, setzt euch, wenn ihr wählt, auch mal für eine Partei ein, die da sagt, na, wir senken mal den Hebesatz oder wir erhöhen.
Wer macht das denn?
Denn bitte?
Ist das nicht eine ganz heterogene und auch kommt dann ein bisschen auf die vor Ort auf die machthabenden Parteien in Anführungsstrichen an, weil es gibt ja nicht die eine Partei, die sagt...
Das heißt in Regierungsverantwortung sein, nicht machthabend, Herr Flügel, meine Güte nochmal. Also,
umgangssprachlich.
Natürlich kommt es drauf an, aber was wir erleben ist, in der einen Stadt sagt, ich setze mal ganz platt, die Union, Hebesätze rauf und dann sagt die SPD
ist
als
aber
Opposition,
zu platt, Herr Warnecke.
Also,
ein bisschen präziser.
Das ist ein Beispiel. Und in der nächsten Stadt regiert die SPD und sagt Hebesätze rauf und die Union sagt runter. Also man kann jetzt nicht mal sagen, die eine Partei steht für eine bestimmte Hebesatzhöhe, sondern natürlich, man muss sich das genau vor Ort in der Kommune angucken, was wollen die Parteien dort und dann kann man als Bürger nämlich genau darauf Einfluss nehmen und auch jede Bürgerin, jeder Bürger kann durch unser Ranking sich damit vertraut machen, wo die jeweilige Stadt oder Gemeinde eigentlich steht.
Und letztendlich wird ja die Grundsteuer eigentlich dafür erhoben, dass die Infrastruktur vor Ort ertüchtigt und sichergestellt werden soll. Also für Schwimmbäder, Kitas, Schulen, Straßen, was einem noch so alles einfällt. Und da ist es schon aus meiner Sicht interessant, dass in Stuttgart jetzt 500 Euro pro Haus mehr an Grundsteuer pro Jahr
also
entrichtet
Stuttgart
werden muss.
Stuttgart ist Platz 97.
Genau.
Ja. Als nee, Entschuldigung, 98
als
von 100.
Jetzt, als jetzt beispielsweise in Frankfurt, bei dem ich persönlich zumindest denken würde, naja, Stuttgart und Frankfurt könnten ungefähr gleiche Aufgaben, gleiche Leistungen und so weiter haben. Und trotzdem ist da fast 100% an Spreizung zwischen.
Ja, man muss diese schlechte Luft in Stuttgart vielleicht irgendwie noch wegkriegen, aber das, ja,
das wird so nichts mehr mit der Liebe zu Baden-Württemberg. Aber vielleicht da auch nochmal ergänzend mit Blick auf die Zahlungspflichten, die Bürgerinnen und Bürger durch die Grundsteuer haben. Herr Campermann hat das aus meiner Sicht sehr richtig gesagt. Wir haben eigentlich kein Einnahmenproblem in Deutschland. Die Einnahmen, auch hier die Grundsteuer, steigen, sondern es ist ein Ausgabenproblem. Und ich teile die Analyse, wenn man zum Beispiel mit Blick auf das Wohngeld sagt, was da an Verwaltungsaufwand entstanden ist durch die letzte Reform vor 2 Jahren, da müssen die Kommunen tatsächlich personell zubauen. Aber die Kommunen machen auch viel, vorsichtig formuliert, Blödsinn. Frankfurt ist so ein Beispiel. In Frankfurt hat man sich jetzt gesagt,
was hätten Sie denn gesagt, wenn Sie es nicht vorsichtig formulieren statt Blödsinn?
dann würde ich sagen, das ist populistisch und fast schon an der Grenze der Rechtsstaatlichkeit.
Okay, aber das haben Sie jetzt ja nicht gesagt.
Also das habe ich nicht gesagt.
Zurück zu dem Blödsinn. Was meinen die für Blödsinn?
Also, wir hatten ja gerade rausgearbeitet, das Wohnen wird teurer durch die Nebenkosten, nicht durch die Kaltmieten. Trotzdem geht gerade der Deutsche Städtetag massiv hin und erzählt, es läge nur an den Kaltmieten, mehr Mietpreisbremse. Das ist übrigens mein, also wirklich, wenn mich ein Verband in Deutschland auch unter Demokratiegesichtspunkten...
Ich wollte gerade sagen, mein Baden-Württemberg
nein, jetzt
ist
muss
Ihr
ich mal ausreden dürfen. Nee, meine, also der Deutsche Städtetag macht Politik gegen die Menschen in diesem Land. Das sage ich so ganz klar. Vielleicht mahnen die mich dafür ab. Es ist wirklich unglaublich. Und der Deutsche Städtetag forciert gerade, was Frankfurt vorgemacht hat. 22 Beamte wurden eingestellt, um Wuchermieten zu identifizieren, haben 2 Jahre lang gesucht und haben wie viel Wuchermietenverfahren erfolgreich abgeschlossen? 7. Weil es nämlich auch in Frankfurt am Main keine Wuchermieten gibt. Und da hat die Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben oder das Land und wollte Frankfurt am Main wieder in die Mietpreisbremse einbeziehen. Was hat das Gutachten ergeben? Nö, die Einkommen in Frankfurt am Main sind so stark gestiegen, wir brauchen keine Mietpreisbremse mehr. Was hat das Land gemacht? Dann packen wir das Gutachten lieber in eine Schublade und stecken es weg. Also, es wird ganz gezielt von den Städten, gerade wie Frankfurt am Main, Politik gegen die Eigentümer, gegen die Vermieter gemacht. Die geben das Geld für 22 Beamte dafür aus, nur um den Leuten hinterher zu schnüffeln. Völlig ergebnislos. 22 Beamte schnüffeln 2 Jahre lang rum und bekommen 7 Fälle zusammen. Das ist an Ineffizienz nicht mehr zu überbieten. Und da blasen die Kommunen aus blankem Populismus das Geld raus. Das muss aufhören, dann brauchen wir auch nicht so viel Steuern. War das ein Schlusswort?
Nee, ich weiß nicht, ich bin auch insgesamt vom Eindruck total fertig jetzt danach. Vielleicht, Herr Kemper, man Sie nochmal.
Ich bin auch fertig.
Also Sie sind auch total durch. Okay. Also Frankfurt, das muss ich jetzt mal nur nachreichen, ist Platz 63. So, jetzt...
Ja, wenn die noch mehr Beamte einstellen für so eine Schnüffelein, dann
brauchen sie noch mehr Geld.
Genau, und dann sinkt Frankfurt noch weiter runter.
Ja. So, jetzt mal weg von den Schnüfflern. Wo ist... Sie kommen aus Hannover, Herr Warnecke. Ja. Wo ist denn Hannover?
Ehrlich gesagt, habe ich da noch gar nicht nachgeguckt.
Also dann sage ich es...
Ja, ganz frisch, ja, sagen Sie mal.
Sag ich es Ihnen, das ist bestimmt auch nicht gut. Also, weil Sie da ja herkommen. Jetzt gucke ich mal in den unteren Rängen.
Manche Dinge, Herr Kemper, muss man einfach durchgehen lassen. Das bringt nichts. Ja.
Platz 70. Wie können Sie sich das erklären?
Ja, ich glaube,
Kennen Sie den?
Hannover hat seit dem Zweiten Weltkrieg ausschließlich SPD-Oberbürgermeister gehabt. Und der Letzte hat sich strafrechtlich auffällig verhalten. Deswegen gibt es jetzt einen grünen Oberbürgermeister. Dass aus der Kette jetzt nicht zu viel Einsparungen hervorkommen, das liegt, glaube ich, in der bekannten Natur der Sache. War das zu scharf?
Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Herr Kemmermann, Sie kommen jetzt aus Köln, aber sind Sie auch in Köln geboren?
Ja.
Ja, da sind Sie natürlich mit 93, Platz 93 natürlich echt schlimm.
Richtig schön,
erzählen
ne?
Sie mal ein bisschen was von vor Ort. Ja. Warum ist das da?
Ja, das Problem dieser Großstädte, Berlin, Köln.
Berlin ist 94, da genau. Habe ich jetzt die rote Laterne in dieser Runde. Ne?
Also Köln, wie immer, unter uns dreien.
Ja, es ist aber so, da ist einfach, gut, die sind einfach so, dass da die Bodenrichtwerte sehr hoch sind.
Ja.
Die Modelle, die geben das wieder, dass diese Bodenrichtwerte berücksichtigt werden müssen und die Kommunen selbst sehen es als offensichtlich nicht notwendig an, die Hebesätze an diese Bodenrichtwerte anzupassen, dass sie dadurch die Kosten runternehmen. Grundsätzlich kann man schon sagen, aus meiner Sicht, dass große Städte möglicherweise einen höheren Betrag relativ zu kleinen Städten nehmen könnten, weil sie auch mehr Infrastruktur zu versorgen haben. Aber ob das so viel sein muss, das würde ich mal dahingestellt lassen. Ja.
Also, jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Herr Warnecke, ist jetzt nach diesem Ranking und nach den neuen Berechnungsmethoden und nach diesem Ranking, ist jetzt für Sie schon Ende? Oder sagen Sie, da muss jetzt noch mal insgesamt dran geschraubt werden?
Nein, ich glaube, das ist erst der Anfang.
Der Anfang vom Ende? Oder?
Nein, der Anfang. Wir brauchen eine Grundsteuerreform. Ich hoffe nicht, dass wir da erst abwarten müssen, bis das Verfassungsgericht dies anmahnt und dann ein paar Ministerialbeamten wieder an noch kleineren Stellschrauben rumdrehen, um es irgendwie hinzubiegen, sondern wir würden uns wünschen, wenn alle Bundesländer, sie dürfen es ja selbst, wie Bayern und Niedersachsen vernünftige, transparente, einfache und bezahlbare Grundsteuermodelle auf den Weg bekommen. Wir sehen das als unsere Aufgabe, die Bundesländer, aber jetzt ab sofort natürlich auch die Bundesregierung darauf hinzuweisen, dass das nötig ist.
Okay, also das heißt, Herr Kempermann, für Sie gibt es dann sicherlich noch viel zu rechnen und zu begutachten in der Zukunft. was bleibt für uns Bürger, also insbesondere auch Eigentümer? Also wir haben vielleicht noch, wir müssen jetzt mal alle gucken, was das kosten wird für uns. Wir haben auch vielleicht noch ein bisschen die Hoffnung, dass es ein bisschen weniger wird, angetrieben durch solche Aktionen wie diese Rankings, wo eben transparent gemacht wird. Da ist es ja günstiger und da ist es teurer. Wir haben jetzt auch alle so einen Elster-Zugang, ne? Das ist, ich musste da gerade wieder mein Zertifikat erneuern, weil es abgelaufen ist. Weiß gar nicht, warum ich, brauche ich das nochmal? Oder?
Wenn Sie keine Steuern mehr zahlen, brauchen Sie das. Achso, nee, dann. Ja, das also, kann natürlich jetzt auch so. Wenn Sie das alles mit Präsentkörben hier erledigen können in Berlin, dann.
Kriege ich vielleicht nochmal einen Brief zur Legitimation oder so. Ne? Ja, das ist wirklich? Das ist ja schlimm. Wie viele Menschen haben Klage eingereicht, Herr Warnecke? Das könnten Sie jetzt nochmal.
Klage.
Oder Widerspruch. Widerspruch.
Einspruch.
Einspruch.
Einspruch. Naja. Alle guten Dinge sind drei, ja. So langsam arbeiten sie sich vor. Einspruch eingelegt, 2,8 Millionen Grundstückseigentümer. Das können dahinter natürlich, wenn es zum Beispiel ein Ehepaar ist, ja auch mehrere Menschen sein, aber es sind 2,8 Millionen Einsprüche eingelegt worden. Das ist natürlich jetzt noch nicht zu Klagen durcheskaliert, weil die meisten noch nicht beschieden sind. Wird schon die Grundsteuer erhoben, aber es ist noch keine Entscheidung getroffen, weil natürlich alle darauf warten, was Bundesfinanzhof und Bundesverfassungsgericht sagen.
Ja. Also da ist noch wahnsinnig viel Musik drin. Wir bleiben dran, Haus und Grund bleibt dran. Herr Kempermann bleibt sowieso dran. Und dann gucken wir mal, ob das dadurch besser wird. Wir haben ja gute Hoffnung, Herr Warnecke.
Vielen Dank. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich danke Ihnen, Herr Kempermann.
Vielen Dank an Sie beide.